Herzlich willkommen an Bord unseres Flugbegleiter-Podcasts Heldinnen in Strumpfhosen. Die Flugzeugtür ist zu, das Gepäck verstaut und zum Schluss bitten wir euch jetzt, auf eure Sitzplätze zurückzukehren, den Sitzgurt zu schließen und die Folge mit uns zu genießen. Eure Themenwünsche und euer Feedback könnt ihr uns gerne auf Instagram @heldinneninstrumpfhosen schicken. Mikro? Check.
Schrank?
Check.
Ja, dann kann's ja losgehen.
So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts
Heldinnen in Strumpfhosen. Hallo zurück bei unserem schönen Flugbegleiter-Podcast.
Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir eine ganz tolle Sache vor. Und zwar ist unser letztes Q&A so gut angekommen. Und ihr habt uns so viele Fragen geschickt, dass schon Nachrichten kamen, wo es hieß, oh Mann, meine wurden gar nicht beantwortet. Und das lag einfach daran, dass ihr so fleißig wart und so viel geschickt habt, dass wir das gar nicht in einem beantworten konnten.
Genau. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach gleich mal rein. Ja. Ich lese die Folgen vor und wir beantworten sie dann gemeinsam.
Das ist unser Part 2. Viel Spaß dabei.
So, erste Frage. Wie hoch ist der Anteil an männlichen Flugbegleitern und was ist dran am Klischee, dass alle, unter Anführungszeichen, immer nur ausschließlich schwul sind?
Hm. Was, also wie hoch der Anteil erstmal von Männern allgemein ist?
Ja.
Also ich würde schätzen, ein Drittel?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Drittel Männer, zwei Drittel Frauen, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, ich finde immer diese Frage, wie viele davon jetzt irgendwie schwul sind, irgendwie auch so, warum fragt man sowas? Aber ja, es sind schon ein paar.
Also es gibt da sogar Statistik, weil niemand fragt der sexuelle Orientierung bei uns in der Firma ab. Das würde auch gar nicht erlaubt sein.
Ja,
aber es gibt.
Das ist strange auch, ja.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, also es gibt schon einige.
Ja.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die heteros sind, oft ins Cockpit wollen.
Danach. Ja, und die sagen es ja auch direkt, dass sie hetero sind. Die fangen dann auch direkt im ersten Gespräch, erzählen sie dann entweder von ihrer Ex-Freundin oder Freundin, damit man genau weiß, ah, okay, gut.
Alles abgeklärt.
Ja, das ist schon witzig, ja. Aber es sind eher weniger heteros, oder? Ja.
Schon. Hätte ich jetzt schon.
Das kann man schon, also so vom persönlichen Eindruck kann man das schon so sagen, ja.
Ganz genau. Die nächste Frage ist, warum sprecht ihr eigentlich immer von Piloten? Ich kann mir vorstellen, dass der Anteil an weiblichen Mitarbeiterinnen da gering ist. Liegt es daran? Wenn ja, woran glaubt ihr, liegt das?
Naja, also ich glaube, man sagt einfach immer Piloten, weil sich das halt so eingebürgert hat, dass man das so sagt. Es hat sich halt einfach so etabliert, generell die männliche Form zu nehmen. Das bricht ja jetzt gerade auch alles ein bisschen auf.
Ich finde es dann schlimm, wenn wir PilotInnen in Zukunft sagen.
Ja.
Weil ich finde, die PilotInnen, mit denen ich geflogen bin, waren alle richtig cool.
Mhm.
Es gibt nicht so viele, zumindest bei unserer Airline. Ich glaube, das liegt daran, dass es trotzdem immer noch so ein männlicher Beruf ist und der nämlich auch viel mit Mathe und Physik zu tun hat und das leider in unserer Generation immer noch so ein bisschen so war, dass da eher die Jungs darin gefördert worden sind und die Mädels eher so zu den kreativeren oder den Sprachsachen in die Ecke geschoben worden sind. Aber ich finde trotzdem, dass es ganz cool ist, wenn da immer mehr Frauen sich da bewerben und sich das trauen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt irgendwie immer noch sehr so eine Männerdomäne. Also es sind immer noch sehr viele männliche
Piloten. Ein männlich dominierter Beruf.
Genau, aber jetzt so in den neuen Lehrgängen, also auch gerade bei den jungen Piloten und Pilotinnen, da sieht man schon, dass viele weibliche auch nachkommen. Und ich muss sagen, ich sag eigentlich relativ häufig auch die englische Bezeichnung und die ist ja genderneutral. Wenn du jetzt First Officer sagst oder Senior First Officer oder so oder die Abkürzung.
Ich sag oft Copy.
Ja, Copy ist dann halt, kann also auch Copilotin oder Copilot sein. Ja, von daher ist es eigentlich,
wir sagen einfach Pilot, weil wir oft nicht daran denken zu gendern, obwohl wir es vielleicht mehr machen sollten und es einfach irgendwie so in unserem Sprachgebrauch drin ist, wenn wir so schnell reden. Und aber ja, stimmt. Gute Anmerkung.
Ja, danke dafür.
Dann die nächste Frage ist, in Folge 12 sprecht ihr über das Layover und erzählt, dass ihr da ganz oft gegessen oder dass ihr da ganz oft essen oder frühstücken geht. Dabei ist das Stichwort Spesen gefallen. Bekommt man für solche Ausgaben zusätzlich Zusatzzahlungen, also Spesen? Immerhin gibt man unterwegs natürlich mehr Geld aus, als wenn man sich von seinen Wocheneinkäufen aus dem heimischen Kühlschrank ernährt und euer Gehalt ist ja jetzt auch nicht unbedingt im Bereich Gutverdiener angesiedelt.
Hello, also Entschuldigung, ich bin reich und das... Nein, nein, Spaß. Nee, also klar, natürlich bekommen wir Spesen, das ist ganz normal. Also jeder Berufstätige, der im Ausland unterwegs ist oder nicht an der Stelle seines Offices oder so,
ja,
bekommt Spesen. Also das ist ganz normal, natürlich bekommen wir die auch. Und ja, wir müssen halt Frühstück, Mittag, Abend essen, ganz normal. Und ja, das ist auf jeden Fall auch teurer. Denn wie du sagst, wir können nicht, also wir können auch im Supermarkt einkaufen, das machen wir auch. Also ich gehe schon.
Ich mache das oft, ja.
Und da gibt es ja auch manchmal so fertig, nicht, das klingt jetzt so eklig, aber so fertig Salate oder sowas. Gerade in den USA bei Whole Foods oder Trader Joe's gibt es ja schon leckere Sachen. Da kann man sich auch im Supermarkt mal was holen. Aber ja, nee, das ist durch Spesen abgedeckt. Wie viele wir da kriegen, verraten wir nicht, aber es ist... Es wird jetzt auch angehoben und dann ist es auch wieder in Ordnung.
Ich muss sagen, wir haben mal in einer Folge erzählt, dass wir, dass unsere Spesen immer schneller weg sind, als wir irgendwie schauen können. Und jetzt, wo der Dollar echt fast 1:1 mit dem Euro ist, ist es vor allem in den USA wirklich sehr, sehr teuer. Ja. Ich war letztens in einem Supermarkt, wo ich, glaube ich, für so eine Bowl 12 Euro gezahlt habe. Sie war lecker, aber nicht besonders groß. Und ich versuche jetzt wirklich eher zu Trader Joe's zu gehen als zu Whole Foods, weil bei Whole Foods könnt ihr irgendwie mein ganzes Geld lassen, weil ich das einfach so cool finde, wie viel gesunde und vegane Sachen es dort gibt, dass ich sie alle ausprobieren möchte.
Und diese Salattheke,
genau.
Die ist echt gut.
Da, es gibt nämlich, für alle, die das vielleicht nicht kennen, bei Whole Foods kann man sich so Papierboxen nehmen und dann füllt man da den Salat rein und am Ende wird an der Kasse nach Gewicht abgerechnet und ich bin total schlecht darin einzuschätzen, wie viele 100 Gramm ich da jetzt schon in dieser Schüssel habe und da kommt dann immer die böse Überraschung am Ende und deswegen versuche ich jetzt wirklich meine Spesen ein bisschen besser einzuteilen und mir zu sparen und gehe dann eher zu Trader Joe's, wo es, das gehört übrigens zu Aldi, voll die leckeren Bio-Sachen gibt und die auch mega lecker sind für einen viel besseren Preis.
Ja. Und ich meine, wir haben hier in Deutschland ab und zu ja auch Trader Joe's Produkte bei Aldi. Das sind dann aber eher diese, wenn eine amerikanische Woche ist, eher diese ungesunden Sachen irgendwie. Und deswegen, ich habe damit nie gesunde Sachen in Verbindung gebracht und war total positiv überrascht, als ich dann in Amerika mal in Trader Joe's reingegangen bin. Also das ist wirklich echt ein cooler Laden.
Und was es bei Whole Foods auch gibt, wo ich letztens dann doch wieder war, ist so eine Nussmuspresse. Und du kannst dir Peanut Butter, aber halt ohne Zucker und voll gesund mit verschiedenen Nusssorten in so kleine Schüsseln füllen.
Wow.
Und die habe ich mitgenommen und die steht jetzt in meinem Kühlschrank. Und das immer, wenn ich Bock habe, hole ich mir so einen Mini-Löffel raus, weil ich immer so viel davon habe und es so lecker ist.
Ja. Ja, und die Spesen gehen natürlich auch raus für Klamotten und allen möglichen Quatsch, den man sich dann da halt kauft. Das ist dann eher mein Problem. Wenn ich dann so denke, ah, fürs Essen habe ich nicht so viel ausgegeben und dann kommt man irgendwie an TJ Maxx oder Marshalls vorbei und dann bildet man sich wirklich ein, dass man diese ganzen Sachen braucht und am Ende ist man dann schon wieder im Minus. Also,
nein, ich versuche das wirklich jetzt dann nimmer zu machen.
In den Griff zu kriegen.
Ja. Nein, ich lege mir dann echt schon, wenn die Spesen dann aufs Konto kommen, dass ich mir so 2/3 dann auf die Seite dann
lege. Das ist echt sehr vernünftig.
Damit die dann gar nicht in die Versuchung kommen.
Ja.
Jo, nächste Frage. Ganz blöd gefragt. Ist bei euch eigentlich schon mal bei Turbulenzen an Bord schlecht geworden? Ich glaube, diese Story habe ich schon 2-3 Mal erzählt von meinem zweiten Flug, wo es echt übel gewackelt hat. Und da kam bei mir dann noch die Aufregung, der Schlafmangel, der Stress durch neuen Job dazu und den mehreren Stunden Turbulenzen, die wir da gehabt haben, dass ihr mir dann über der Mülleimerbox übergeben muss.
Ganz elegant natürlich.
Ganz elegant, ohne dass die Passagiere das gesehen haben. Ja, das war nicht so schön. Aber ja, mir ist schon schlecht worden.
Ja, an mir wird tatsächlich nie schlecht bei Turbulenzen. Ich weiß auch nicht. Also mir wird aber auch im Auto nicht schlecht. Ja, nee, von daher ist mir noch nie schlecht geworden bei Turbulenzen.
Und am Anfang, wo ihr dann Kurzstrecke angefangen habt zu fliegen und das immer mit Start und Landung rauf und runter geht, das macht ja auch voll viel mit dem Körper.
Mhm.
Und wenn man dann noch irgendwie aus dem Wagen unten was rausholt und man sich dann so halb hinhockt und dann fängt es an zu wackeln, da wird mir richtig schlecht.
Ah. Das ist dann dieser Gleichgewichtssinn, genau. Der da ein bisschen... Ja, obwohl, das war jetzt gerade gelungen, mir ist einmal im Auto schlecht geworden. Da ist mein Freund aber so um die Kurven rumgedriftet. Oh. Da war mir echt mal kurz ein bisschen mulmig. Aber Turbulenzen, also ich hatte auch schon krasse Turbulenzen, aber so schlecht, nee. Das hatte ich noch nie.
Hast du Glück.
Gott sei Dank, weil ich mag dieses Gefühl von Übelkeit überhaupt nicht. Also früher, als ich klein war, habe ich dann auch immer angefangen zu weinen, weil ich dieses Gefühl so eklig fand.
Oh nein. Oh.
Ja, nee, aber mittlerweile habe ich das auch im Griff. Sehr gut. Mir wird Gott sei Dank nicht so häufig schlecht.
Dann die nächste Frage. Was ist für euch der angenehmste Gast? Für uns natürlich der ultra angenehme Gast. Es ist jemand, der uns Schokolade mitbringt.
Ja.
Oder so Kleinigkeit mitbringt.
Das ist toll. Also ich liebe Kinder Bueno. Ihr könnt gerne einfach immer Kinder Bueno mitbringen. Vielleicht trefft ihr mich ja mal.
Ja, ich mag Mannerschnitten.
Oh, ja. Ganz typisch immer. Österreicher.
Ja, aber ich liebe die auch.
Ja, und sonst weiß ich gar nicht. Ich muss sagen, ich mag auch unsere meisten Passagiere. Die sind alle voll cool. Es sind dann immer die Ausnahmen, die halt dann ein bisschen mal aus der Reihe tanzen. Aber es ist ja ganz normal. Es kann ja nicht jeder super nett und toll sein.
Und wenn jemand dann noch am Ende sitzen bleibt, wenn wir gelandet sind und erst aufsteht, wenn Platz im Gang ist und die Anschnallzer hinaus sind, dann sind wir mega happy mit euch.
Ja, das ist wirklich toll.
Jetzt ist ein kleines Fleißsternchen
auf eurem Pass geklebt. Die sind Aufkleber dann irgendwie so. So, Passagier des Monats.
Genau. Ja, herrlich. Die nächste Frage. Was macht ihr bei Druck auf den Ohren bei Start und Landung?
Also ich mache da immer diese komischen Kieferverrenkungen. Wenn ihr dann den Kiefer so nach vorne drückt irgendwie, dann werden die Ohren immer frei. Oder ihr haltet euch die Nase zu und atmet durch die Nase dann aus, beziehungsweise versucht auszuatmen. Oder schluckt.
Schlucken, ja. Das geht auch. Ich trinke meistens Wasser oder so.
Ja,
Kaugummi hilft auch.
Und wenn ihr krank seid und es deswegen die Ohren nicht aufgehen, dann macht so 30 Minuten vor der Landung, macht euch abschwellendes Nasenspray in die Nase. Dann hilft das beim Druckausgleich. Denn das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass die Ohren beim Sinken nicht aufgehen. Dann kann nämlich das Trommelfell platzen. Und das ist ganz schlimm, besonders für Flugbegleiter, denn wir können dadurch fluguntauglich werden. Und für euch ist es auch nicht schön, denn dann muss das operiert werden. Selbst wenn euer Trommelfell nicht reißt, kann es dazu führen, dass ihr Wassereinlagerungen in den Gehörgängen bekommt, die dann nur noch durch eine Operation abgeleitet werden können, was bei Flugbegleitern auch in 80% der Fälle dazu führen kann, fluguntauglich zu werden. Also es ist immer wichtig zu checken, ob man fit to fly ist. Und ein kleiner Zusatz bei Babys, da hilft es immer zu stillen oder denen auch was zu trinken zu geben.
Den oder Babys, den Daumen in den Mund zu machen.
Oder einen Schnuller oder so.
Genau.
Denn die können das oft von alleine nicht und brauchen da ein bisschen Hilfe. Deswegen schreien übrigens Babys auch häufig bei der Landung. Und da wäre es dann auch nett, wenn man die Mutter nicht irgendwie böse anguckt, denn die kann in dem Moment tatsächlich nicht wirklich was dafür.
Die nächste Frage. Gibt es eigentlich auch Kriminalität unter FlugbegleiterInnen? Wir gendern ab jetzt. Ich frage deshalb, weil ihr ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ganz so streng durchgecheckt werdet wie die Passagiere, also eher im Bereich Schmuggel oder so.
Ach so.
Oder geht da die Fantasie mit mir durch?
Ich dachte
gerade. Also wir werden schon, also wir haben auch eine Sicherheitskontrolle.
Ja, also
so ist es nicht, dass wir einfach so da durchkommen. Vor allem, wenn wir jetzt vom Ausland wieder zurück nach Deutschland fliegen, ist es teilweise echt wirklich sehr streng. Also sehr streng wie bei den Passagieren, ganz normal. Und so wie bei euch, steht bei uns da auch oft der Zoll und dann muss da jeder seinen Koffer aufmachen.
Ja.
Und
also von daher ist es, glaube ich, nicht mehr, als es wahrscheinlich sonst im Querschnitt der Gesellschaft so gibt.
Ich glaube, früher, wo man noch mehr mit Bargeld gezahlt hat und es jetzt im Bordverkauf noch den, wo man sein Wechselgeld noch dabei gehabt hat, oder dass generell aus diesen Wegen was geklaut worden ist, da gab es immer wieder mal so Fälle.
Mhm.
Das sollte man da echt, also sorry Leute, das ist es einfach nicht wert.
Ja, also deswegen dann den Job zu verlieren, weil man sich irgendwie so ein billiges Parfum, also naja, nee, die Parfums sind nicht billig da drin, aber also da muss man schon abwägen, ob man jetzt vielleicht die 60 Euro nicht einfach ausgeben möchte.
Es gibt auch ganz viele, also ganz viele, einige Kollegen früher, die ihre Tasche abgesperrt haben, damit das Wechselgeld-Portemonnaie nicht wegkommt.
Aber das ist halt schon echt heftig, weil ich muss sagen, ich bin da so treu drauf und ich vertraue tatsächlich meiner Crew. Und ich finde, das sollte normalerweise auch so sein. Und ich schließe meine Tasche nie ab. Und
ich auch nicht.
Also, wenn dann jemand was klauen würde, oh, da wäre ich auch mal ganz schön. Da wäre ich nicht traurig, da wäre ich enttäuscht, wie meine Mutter sagen würde.
Also, ich habe sowieso nie Bargeld dabei, also bei mir lohnt sich's
gar nicht. Nee, bei mir auch nicht. Was kann man bei mir klauen?
Mein Handy.
Ja, ist auch das Einzige.
Ja.
Und sonst.
Aber da komme ich sehr schnell drauf, wo es ist, weil ich habe nicht nur ein Handy, ich habe auch ein Tablet und meine Apple Watch und die kann dann immer gleich schauen, wo es ist. Also
Man könnte mir meine Müsli-Riegel klauen, da wäre ich natürlich extrem sauer.
Wenn uns jemand unser Essen klaut. Oh,
das wäre ganz schlimm.
Ja. Gibt es eigentlich eine Ausbildung zum zur Flugbegleiterin oder ist das nur ein Training?
Also es ist keine offizielle Ausbildung. Also wir haben jetzt nicht eine Abschlussarbeit, die offiziell als Ausbildung anerkannt ist tatsächlich. Es ist dann ein Training, das je nach Airline eine bestimmte Anzahl an Wochen oder Monaten geht. Bei uns waren es tatsächlich auch ein paar Monate. Allerdings gibt es bei manchen Airlines die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, die tatsächlich auch höher angesiedelt sein soll als eine Ausbildung, eine
normale. Wie so zwischen Ausbildung und Bachelor angesiedelt sein soll, was sie mir aber nicht so richtig vorstellen können.
Ja, also genau, und die machst du dann und dann hast du da schon einen offiziellen Abschluss, was finde ich sehr gut ist, denn die Flugbegleiterei, wenn ich das jetzt mal so nenne, ist ja per se kein anerkannter Beruf. Und da es in Deutschland so ist, dass sehr viel auf so Abschlüsse geguckt wird, meine Meinung, also da teilen sich die Meinungen auch, aber meiner Meinung nach, finde ich, ist es eine sehr gute Sache. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es das gibt.
Jo.
Ja.
So. Sind die Begriffe Steward und Stewardess noch zeitgemäß? Nein. Also ich finde es nicht schlimm, wenn jemand Stewardess zu mir sagt, aber eigentlich sagt man inzwischen Flugbegleiter und Flugbegleiterin.
Ich muss da mal an Catch Me If You Can denken. Ja. Ne?
Und sind Sie mein Deadhead nach New York?
Ja, genau. Der was? Der Deadhead. Ja, und das heißt ja auch, Stewardess ist ja eigentlich die perfekte Abkürzung für das, was wir machen, nämlich stehen, warten und essen.
Oh ja.
Hat mir mal jemand gesagt, du musst sehr gut, sehr lachen. Nee, aber eigentlich sagen das nicht mehr so viele.
Ja, die nächste Frage. Gibt es ein Verfallsalter für FlugbegleiterInnen, also ein Altersbereich, in dem die meisten sich eine andere Tätigkeit zuwenden, weil es einfach zu anstrengend ist. Also ich kann von meinem Grundkurs berichten, wo wir zwei Kolleginnen hatten, die über 50 waren und dann erst mit dem Job angefangen haben. Also es gibt ganz viele Kollegen, die das machen, bis sie in Rente gehen. Also ich finde, bei vielen Airlines gibt es das bestimmt. Es gibt ja auch zum Beispiel in, ich glaube, das ist bei Emirates, wo du nur so lange fliegen darfst, bis du heiratest. Also die nehmen keine verheirateten Frauen. Ja, also das sage ich mir jetzt gar nicht dazu. Das fasst man erst gar nicht auf. Aber bei unserer Airline gibt es kein Verfallsalter. Das Wichtigste ist einfach, dass du fit to fly bist. Und wenn du die bewirbst, dann hast du eine medizinische Untersuchung. Ab einem gewissen Alter musst du da ein bisschen mehr vorweisen als jüngere Kollegen. Also du musst dann so, wie nennt sich denn das, wenn du auf dem Fahrrad fährst und dann der Puls und...
Also ein Belastungs-EKG.
Belastungs-EKG, genau. Das musst du machen. Und sonst, wenn du vom Arzt als fit to fly angesehen wirst, den Haken dahinter hast und du durchs Assessment Center kommen bist dann und den Grundkurs schaffst, steht da überhaupt nichts im Weg.
Ja. Ich finde dieses Wort Verfallsalter richtig lustig. So, du bist abgelaufen, also weg mit dir.
Stempel drauf.
Genau. Nee, aber es gibt bei uns ja auch wirklich Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die über 60 sind und noch fliegen.
Ja.
Also das geht schon, wenn du fit bist.
Genau. Könnt ihr mal einen typischen Kurz- oder Mittelstreckenflug und die Aufgaben der FlugbegleiterInnen schildern?
Ah.
Also wenn jetzt, ich fange mal mit der...
Wir können ja einfach mal eine Kurzstrecke
nehmen. Ja, wir nehmen jetzt mal eine Kurzstrecke. Also wir kommen am Flughafen an und checken uns erstmal ein.
Damit die
Planung weiß, dass wir den Dienst antreten. Und dann kriegen wir einen Briefingraum zugewiesen, da treffen wir die Crew und lernen da im meisten Fall auch unsere Kollegen erst kennen, weil tatsächlich, zumindest bei unserer Airline, es so ist, dass du auf jeden Flug eine andere Crew hast, also eine andere Zusammenstellung von Crewmitgliedern. Und dann wird der Flug besprochen, der Kabinenchef leitet das dann meistens und spricht Dinge an, die im Flug passieren könnten, um ein bisschen das Wissen abzuklopfen, ob alle fit sind und wissen, was sie im Notfall machen müssten. Und meistens spricht man dann also ein bisschen über den Service und dann geht man durch die Sicherheitskontrolle.
Dann kommt erstmal noch Cockpit.
Ah ja, das Cockpit kommt dann irgendwann dazu. Die sagen uns dann meistens nur, ob es wackelt oder nicht und wie lange der Flug dauern wird.
Und wo wir lang
fliegen. Und wo wir lang fliegen manchmal, wenn sie Bock haben, ja. Und dann gehen wir zur Sicherheitskontrolle. Haben wir ja gerade vorher schon gesagt, wir werden da genauso wie Passagiere auch durchgecheckt. Sprengstoffkontrollen und Co. Und dann fahren wir mit dem Bus zum Flugzeug.
Ja, und dann kommen wir auf dem Flieger an Und dann machen wir den fertig fürs Fliegen, gucken, ob alles da ist, wo es hingehört, schauen, ob die Getränke, das Essen, alles beladen ist. Genau, schauen, ob die ganze Notausrüstung, die wir brauchen, auch an Bord ist. Und die Piloten bereiten den Flieger vor, spielen da die Flugdaten drauf und dann sind wir irgendwann ready fürs Boarding. Und dann kommen die Passagiere, da machen wir unser Passenger-Screening. Wir gucken, wer kommt da an Bord, sind die Passagiere fit to fly, ist da jemand dabei, den man vielleicht abladen muss, weil er alkoholisiert ist oder sonst wie auffällig. Wenn dann alle nett eingestiegen sind und ihr Handgepäck verstaut haben, dann genau, haben wir noch ein paar sicherheitsrelevante Sachen. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr in einem Flieger sitzt, der Notfenster hat, dann kommen wir und weisen euch noch in diese Notfenster ein. Dann
machen wir das Briefing für alle anderen Passagiere, also wie man den Gurt öffnet und schließt, wie das mit dem Sauerstoffmasken ist, wie das,
das Handling halt.
Genau, mit den Schwimmwesten und dann noch weitere Infos, die meistens auf so einer kleinen Karte stehen, die in der Sitztasche vor euch sind. Und dann checken wir den Flieger, ob das auch alles passt. Und dann starten wir los. Und wenn wir dann oben in der Luft sind und die
Anschnallzeichen aus sind,
genau, dann bereiten wir den Service vor. Und wenn wir jetzt auf der Kurzstrecke sind, dann haben wir ja nur einen Service. Also fangen wir mit den Getränken an. Also meistens macht einer Getränke, der andere Essen. Je nachdem, wie viele wir in der Crew sind, das kommt immer ein bisschen drauf an, mit welchem Flugzeug wir jetzt fliegen. Sind wir 3, 4 oder 5 Leute auf der Kurzstrecke. Und dann machen wir den Service. Dann räumen wir nochmal den ganzen Müll weg. Und
dann bereiten wir die Kabine für die Landung wieder vor.
Genau, dann schauen wir nochmal, ob ihr wieder angeschnallt da sitzt, ob die Shades oben sind und die Rückenlehnen senkrecht und die Tische weggeklappt. Und dann geben wir dem Cockpit ein Zeichen, dass wir bereit sind. Und dann landen wir.
Und witziger Funfact auch noch, vor einem Start und vor jeder Landung, da gibt es immer den Moment, wo der Flugbegleiter oder die Flugbegleiterin still wird, denn das sind für uns auch die Momente, wo wir uns auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten müssen. Das heißt, quasi im Kopf durchgehen, wie wir handeln würden, wenn jetzt zum Beispiel ein Startabbruch wäre oder wenn jetzt zum Beispiel bei der Landung was schief geht, man in den Rasen reinrollt oder ein Reifen platzt oder keine Ahnung, was da alles passiert. Also nee, ich weiß schon, was da alles passieren kann, aber man macht sich da halt Gedanken drüber, was wären meine nächsten Schritte. Wir haben ja Procedure für das, das heißt, du erinnerst dich an diese Procedure. Genau, was würdest du als erstes tun? Und bereitest dich da mental einfach drauf vor. Ja, und dann landet man, die Passagiere steigen aus und dann fliegt man entweder weiter, macht das ganze Spiel nochmal oder man geht in den Feierabend.
Genau. Dann.
Boah, wie viele? Wir haben echt noch viele Fragen.
Ja, wir haben noch sehr viele Fragen übrig.
Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das in einer Folge schaffen.
Okay, die nächste Frage. Habt ihr Insights darin, wie man günstig an Flugtickets kommen kann? Nein, nicht mehr als ihr. Also es gibt halt Vergleichsportale, wo man sich die besten Deals raussuchen kann. Ich finde, Google Flights sind immer auch ganz gut zum Checken. Skyscanner, genau. Und dort schaue ich auch, wenn ich nicht Standby fliege. Also wir können schon, wir als Flugbegleiter und
Angehörige,
genau, können auch ein bisschen günstiger mit unserer Airline fliegen. Das sind aber spezielle Konditionen, die wir mit der Firma kriegen. Und da habt ihr als Privatperson eigentlich keinen Zugriff dazu.
Es sei denn, ihr datet uns.
Genau, aber wir sind beide vergeben. Also nein,
sorry.
Müsst ihr euch wen anders suchen. Und sonst, also früher habe ich auch immer auf Skyscanner, genau, und Google Flights geschaut.
Ja. Oh, ich muss ja mal mein Knie ausstrecken. Ich bin wie so eine alte Oma. Ich bin wetterfühlig mittlerweile irgendwie. Also wenn es kalt wird, dann kriege ich immer Knieschmerzen.
Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen auf dem Boden vor meinem Schrank.
Ja, und wir haben eben schon eine Folge aufgenommen und langsam kriege ich Po-Schmerzen. Und ich freue mich schon sehr auf meine Spaghetti Bolognese, die ich mir später koche. Oh Gott. Aber eigentlich ist es besser, dass wir länger brauchen, weil dann ist der Berufsverkehr gleich vorbei.
Ja. Deswegen beantworten wir jetzt noch ein paar Fragen.
Also so viel dazu, wie unsere aktuelle Lebenssituation hier gerade ist.
Okay, die nächste Frage passt eigentlich zur letzten Frage. Habt ihr eine Beziehung? Was sagt er dazu? Fliegt er ab und zu auch mit oder verbringt ihr die Zeit dort dann? Also wir sind beide vergeben. Ich bin verheiratet.
Und ich bin vergeben.
Und du bist in einer Beziehung, genau. Und also ich glaube, beide unsere Männer finden das eigentlich ganz cool, was wir machen.
Ja, schon. mein Freund und dein Mann auch, die finden auch den Podcast mega cool.
Ja, und sind unsere größten
Fans. Ja, das ist voll cool. Mein Freund, der läuft auch immer überall rum, der hat all seinen Arbeitskollegen von unserem Podcast erzählt. Meinst du, ihr müsst das unbedingt hören und den 5 Sterne bei Spotify geben. Und dann hat er auf seinen Koffer den Aufkleber von unserem Podcast draufgeklebt und dann ist er aber neulich mit auf dem Umlauf und dann war er noch, weil er ist einfach auch ein, der denkt da an alles, ne? Und dann hat er mir noch ganz stolz geschrieben, meinte so, und keine Sorge, den Aufkleber, den habe ich vorher abgemacht, damit keiner weiß, dass du das bist. Und ich so,
smart.
Cleverer Typ.
Und ja, also ich habe tatsächlich meinen Mann noch nie auf einen Umlauf mitgenommen, weil es sich noch nie ergeben hat. Aber du schon.
Ja, und es war toll. Ja. Es war echt, echt cool. Ich bin dann immer so, also er ist in der Business geflogen und ich habe in der Economy gearbeitet und ich bin dann immer so nach vorne gedapst und dann immer geguckt, wie es ihm so geht. Und dann hat er immer geschlafen, das war sehr gut. Und ja, er hat dann auch Süßigkeiten für alle mitgebracht und war ganz, ganz lieb und es hat echt Spaß gemacht. Und nächsten Monat kommt er auch wieder mit. Ja, das ist halt immer das Schwierige, dass man da wirklich auch gucken muss, dass man sich vielleicht den Flug dann übers Wochenende legt oder so, ne, damit dann überhaupt eine Person, die einen normalen Beruf hat, da überhaupt die Zeit hat, auch mitzukommen. Ja. Sonst müsste man sich halt extra Urlaub nehmen, aber das kann man ja manchmal dann auch nicht so flexibel machen.
Es wäre mal cool, jemanden mitzunehmen.
Ja, aber das ist so toll, also wirklich. Und ich dachte auch echt, dass es erstmal vielleicht ein bisschen anstrengend ist, aber ich glaube, es kommt auch immer auf die Person an, die du dann mitnimmst. Und mein Freund, der ist ja eh total verständnisvoll und wenn ich müde bin, dann ist der jetzt auch nicht so pushy, dass er dann irgendwie so sagt, nein, wir müssen jetzt aber unbedingt was machen, sondern der sagt dann so, alles klar, dann pennen halt eine Runde, alles cool. Und deswegen war es mit ihm sehr entspannt. Und wir waren da noch nicht mal müde. Wir waren so viel unterwegs, wir haben so viel unternommen. Also es war echt krass.
Richtig cool.
War echt cool, ja.
Gut, die nächste Frage. Muss man am Standort der Gesellschaft wohnen oder hat eine Gesellschaft auch mehrere Standorte in verschiedenen Städten? Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel in Österreich war es früher so, dass du, wenn du bei einer großen österreichischen Airline gearbeitet
hast, keine Ahnung, wie die vielleicht
welche heißt, könnte das wohl sein, mehrere Standorte gehabt hat und dann die Standorte in den anderen Bundesländern aber zugemacht hat, weil sich es einfach nicht mehr rentiert hat und alles ab Wien angeflogen worden ist. Und bei unserer Airline gibt es mehrere Standorte und man kann aber auch woanders leben. Also ich bin mal mit einer Kollegin geflogen, die lebt tatsächlich in Singapur.
Mhm.
Und eine Kollegin aus meinem Kurs wohnt in London. Und die kommen halt für jeden Dienst angeschattelt, nennen wir das. Also die fliegen halt privat dann zum Dienst und starten dann ab unserer Basis ihre Arbeit. Und das ist schon ein bisschen anstrengend. Also ich bin früher auch aus Österreich geschattelt und mir war es tatsächlich zu anstrengend. Und das ist auch wirklich eine Geldfrage, weil du musst halt immer schauen, dass du mitkommst, dass du pünktlich bist und bei mit
Puffer
mir
bestimmt
Puffer auch, und bei mir war es dann öfter so, dass der Flieger ausgebucht war und ich dann mit dem Flixbus gefahren bin.
In Uniform?
Nein. Aber egal, in welcher Kleidung du fliegst, du bist halt oder fahrst, du bist halt danach echt müde und dann musst du auch oft ein Hotel einplanen. Ich habe dann halt bei meinen, damals war es noch mein Freund, jetzt mein Mann, bei ihm geschlafen und immer so 1-2 Tage vorher kommen. Aber dieses Hin- und Herfahren ist echt so anstrengend gewesen. Deswegen ist es schon praktisch, wenn man in der Nähe seiner Basis wohnt.
Auf jeden Fall, ja. Aber es ist, für uns ist ja, das klingt dann immer so krass, aber für uns ist ja Fliegen dann in Anführungszeichen wie Busfahren für so Shuttler. Die wissen dann genau, wann welcher Flieger geht. Und ja, dadurch, dass wir die günstigeren Tickets ja auch bekommen, aber mir wäre es auch zu viel Geld und zu viel Stress tatsächlich, muss ich sagen, ja.
Ja. Die nächste Frage, bekommt ihr das Essen, das die Gäste bekommen?
Ja, nachdem sie es gegessen haben.
Oder dürft ihr gratis die Snacks, zum Beispiel Snickers etc., die sonst verkauft werden, auch haben? Also beim Essen ist es so, wenn was übrig bleibt, dann können wir das schon essen. Wenn das Snickers sind, die verkauft werden würden, dann müssten wir die selber kaufen.
Ja, also wir kriegen da dann klar eine günstigere Kondition, so wie ihr bei euch an der Mensa ja auch. Oder wenn ihr eine Kantine habt, dann könnt ihr da auch für weniger Geld euch das Essen holen. Aber sobald was bei uns verkauft wird, zahlen wir auch was. Aber alles andere können wir, nachdem wir den Service natürlich gemacht haben, wenn dann was übrig bleibt, können wir das essen.
Ich bin aber immer, ich habe immer mein eigenes Essen dabei, weil ich bin ja Veganerin. Und wer Flugzeugessen kennt, weiß, dass das oft nicht vegan ist.
Ja,
und
deswegen noch nicht immer mal vegetarisch oft. Ja, ne? Ja.
Deswegen habe ich immer mein eigenes Zeug in meiner Tupperdose dabei.
Ja.
So, die nächste Frage. Bekommt man Bezahlung und gerechnete Stunden für aktive Stunden im Flieger oder auch Aufenthalte, zum Beispiel 14 Stunden nach Asien fliegen, dort 5 Tage arbeiten, dann 14 Stunden Retour? Wie viele Stunden Arbeit entspricht das dann circa? Also wie viel solcher Flüge pro Monat muss man für Vollzeit machen?
Ja, also bei uns ist es so, wir bekommen ein Grundgehalt, also bei uns ist es ein bisschen schwierig. Also bei uns wird so geplant mit diesen Flugstunden, das ist auch das, was sie da geschrieben hat, also die Zeit, die wir aktiv im Flieger verbringen, und da müssen wir auf eine Mindestanzahl im Monat kommen bei Vollzeit. Und dann haben wir zusätzlich auch die Transitzeiten und die Aufenthalte. Für die Aufenthalte bekommen wir Spesen. Und für die Transitzeiten, das ist alles im Grundgehalt mit abgegolten. Und dann, wenn wir über eine bestimmte Flugstundenanzahl kommen, bekommen wir dann auch mehr Flugstunden bezahlt. Genau. Ja.
Und wie viele Flüge hast du als Vollzeit?
Ah, es kommt immer drauf an, wenn man... Achso, genau. Ja, also jetzt für... Nehmen wir mal an Asien. Nehmen wir mal das Beispiel Singapur. Dafür würdest du jetzt ungefähr, würde ich mal sagen, 25... Flugstunden kriegen?
30.
Ja, 30 wahrscheinlich, ne? Weil du fliegst so 12 Stunden hin, 13 zurück vielleicht.
Mhm.
Ja, und das ist dann ungefähr so diese Flugstundenanzahl, die du bekommst. Dann bekommst du halt zusätzlich dann noch deine Spesen. Aber genau, und diese Flugstunden und die Länge des Umlaufs, die lösen dann auch die Ruhezeit dann aus, die du danach halt hast. Das ist dann auch immer unterschiedlich, je nachdem, ob du Lang- oder Kurzstrecke fliegst. Und genau, im Monat... Wenn du jetzt nur Langstrecke fliegen würdest, würde ich sagen, du fliegst so 4 Umläufe im Monat. Und wenn du Kurzstrecke hast, dann können das ja auch mal so ganz kurze Touren nur sein. Da würde ich, also ich request mir immer eine Langstrecke oder 2 Langstrecken und dann den Rest Kurzstrecke. Und ich würde sagen, dann habe ich vielleicht insgesamt so mit meiner Bodentätigkeit zusammen vielleicht so 4, Quatsch, nee, viel zu wenig. 2 Langstrecken und vielleicht 3 Kurzstrecken oder so.
Ich fliege ja nicht Vollzeit, aber bei mir sind es auch so um die 5 Dienste pro Monat, Kurz- und Langstrecke zusammengefasst. Und ich versuche mir immer, auch bei der Kurzstrecke, nicht nur so einen Tag Kurzstrecke zu requesten, sondern schon mehr Tage am Stück, damit sich das erlohnt, immer zum Flughafen zu fahren, weil da muss man den Sprit ja auch irgendwie einrechnen. Und das, ich finde es halt irgendwie nervig, dann immer zum Flughafen zu fahren. Deswegen versuche ich immer so mehrere Sachen am Stück zu requesten.
Ja.
Genau, 2 Fragen haben wir noch übrig. Die nächste Frage ist, dass die Julia, die das gefragt hat, gerne neben dem Studium als Flugbegleiterin arbeiten würde. Habe gehört, dass man in der ersten Phase aber Vollzeit machen muss. Das kommt auch immer ein bisschen auf die Airline drauf an. Das kann man jetzt pauschal, glaube ich, gar nicht sagen, oder?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich geht es schon sehr gut mit dem nebenbei studieren oder studieren und nebenbei fliegen, weil das machen echt viele. Aber ja, das kommt echt auf die Airline an, was sie dir für einen Vertrag anbieten.
Es gibt auch manche Airlines, die Teilzeit anbieten, die sich perfekt mit deinem Studium ausgeht, dass du eben im Sommer, in den Sommerferien fliegst und in den Semesterferien.
Ja.
Und während der restlichen Monate im Jahr, wo du halt Uni hast, nicht fliegst.
Ja.
Weil sie dann genau für diese Ferienflüge genug Leute haben. Aber das bietet nicht jede Airline an. Das kommt darauf an, wo du die bewerben möchtest. Und die nächste Frage ist aufs Äußere bezogen. Früher waren ja bestimmte Größen aber auch zu dick, zu dünn. Habe auch bei manchen Guidelines gelesen, gesunder BMI, oder muss man vorher zu einem Arzt ein Gutachten machen? Ich habe Freunde, die zum Beispiel Kinderkrankenpflegerin oder Lehrerin werden wollten und die Amtsärzte bei der Untersuchung sagten zu dünn oder zu viele Narben und deshalb nicht praktizieren dürfen.
Ja, ich glaub tatsächlich, dass es bei Lehrern, also das klingt gerade so ein bisschen, bei der Verbeamtung ist es, glaube ich, so, dass du da auch auf Herz und Nieren geprüft wirst. Ne, ob du, gibt es eine Verbeamtung eigentlich in Österreich?
Es gab es früher mal, aber ich kenne mich da, also ich habe auch Freunde, die Lehrerinnen sind, aber ich habe da jetzt ehrlicherweise nicht so viel Einblick, was da für Anforderungen sind. Bei uns ist es zumindest so, du musst vorher eben zum Arzt und der sagt dann, ob das passt oder nicht. Und es kann auch sein, dass du zu dünn bist, weil du musst ja im Notfall mit anpacken können.
Ja.
Und wenn du zu schwach quasi wärst, weil du zu dünn wärst, dann geht das nicht, genauso wie es, wenn du zu dick wärst.
Ja. ja, da geht es ja auch einfach darum, also nochmal zu dieser Verbeamtungsgeschichte, weil das klang jetzt so bei dieser Lehrergeschichte so, da wird ja, glaube ich, geguckt, dadurch, wenn du verbeamtet bist, dann bist du ja bis an dein Lebensende verbeamtet. Und ich glaube, da wird dann halt gecheckt, auch, ne, wie gesund du bist, wie hoch das Risiko ist, dass du zum Beispiel ausfallen würdest. Und dann kriegst du ja nochmal dein Gehalt weitergezahlt. Ja. Weil meine Schwester, die macht das nämlich. Und bei uns ist es so, bei uns wird aus einem anderen Grund gecheckt, weil, wie Ellen gerade schon gesagt hat, wir müssen fit to fly sein. Das heißt, wir müssen diese ganzen ständigen Zeitwechsel halt irgendwie mitmachen können. Wir müssen psychisch eine bestimmte Stabilität haben, damit wir das machen können. Und vom Gewicht her, wir müssen einfach, und gesunder BMI ist jetzt, glaube ich, nicht allein auf die Optik bezogen, sondern auf deine allgemeine Verfassung,
ja,
deines Körpers, dass du ein bisschen Sport machst. Das wird bei den Bewerbungsgesprächen auch oft gefragt. Und dass man einfach auf sich achtet und jetzt nicht irgendwie so ein Schludrian ist, der ja sich so komplett gehen lässt und dadurch natürlich nicht fit ist und da auch
nicht in das Bild der Airline reinpasst.
Ja, und halt, wie gesagt, einfach körperlich nicht fit ist, um diesen Job auszuführen. Ja. Denn bei Evakuierungen und so weiter, da musst du auch geistig und auch körperlich fit sein. Oder wenn du ja irgendwelche Medicals hast oder Feuer an Bord, da musst du schon ja eine bestimmte Verfassung haben, um das zu tun. Und da geht es auch nicht nur um dick oder dünn, sondern da geht es auch darum, wie hört man, wie sieht man,
wie ist deine Lunge?
Wie ist deine Lunge? Herz, du wirst ja auch an so ein EKG angeschlossen. Dann wird dein Gleichgewicht auch getestet. Was machen die noch? Und du wirst natürlich auch Vorerkrankungen auch befragt. Ja. Da ist es auch schön, wenn man da ehrlich antwortet. Denn es gibt ein paar Vorerkrankungen, mit denen dürfte man zum Beispiel gar nicht Flugbegleiter oder Flugbegleiterin werden. Ja.
Ja.
Und ja, dieses dick und dünn. Also früher war es, glaube ich, noch mehr so dieses, oh, du musst halt gut aussehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich bei uns gucke, bei uns gibt es alles. Und
ich finde das aber auch, ne, gut.
Das ist ja auch in Ordnung. Und ich glaube, da ist es einfach nur wichtig, dass es in einem bestimmten Rahmen ist, dass man seine Tätigkeit noch ausführen kann. Und wenn du zum Beispiel zu klein bist, dann kommst du vielleicht nicht oben an die Overhead-Compartments dran oder so. Oder dann kommst du nicht an jede Notausrüstung ran, um sie dir zu holen. So würde ich das, glaube ich, eher argumentieren. Da geht es weniger um die reine Optik. Ja.
Ja, und um die Folge jetzt komplett zu machen, möchten wir euch natürlich auch noch unsere Heldinnen-Favorites der Woche vorstellen. Und ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich mit meinem Mann in dieser Woche eine neue Serie auf Netflix entdeckt, die wir leider schon auf einem Satz durchgeschaut haben, weil es so spannend war. Und wenn ihr Amazon Prime habt, dann müsst ihr mal den Säurefassmörder dort suchen. Das ist eine German True Crime Serie, die die Geschichte von dem Säurefassmörder der 90er in Hamburg erzählt. Und oh mein Gott, war das spannend. Wir haben uns so geekelt teilweise. Aber es war so gut, es sind so gute Schauspieler dabei. Und die Serie, es ist eine Miniserie mit 6 Folgen, a 45 Minuten, und wir haben die wirklich am Stück durchgeschaut. Wir haben Kapphause gemacht, nur um kurz aufs Klo zu gehen, weil es so spannend war. Und ich musste dann auch noch was Schönes danach schauen, damit ich nicht böse Träume davon habe. Aber wenn ihr mal einen richtig spannenden Fernsehabend machen wollt, dann kann ich euch das sehr empfehlen.
Ja, das mit dem danach irgendwas Harmloses gucken, das erinnert mich total an meinen ersten Horrorfilm, den ich geguckt habe. Da war ich, glaube ich, in der 5. Klasse und habe zum ersten Mal S von Stephen King geguckt.
Oh
und
Gott, das ist ja auch schrecklich.
Ja, es war richtig. Also wenn man sich den Film jetzt anguckt, ist der eigentlich gar nicht so gruselig gemacht, aber als kleines Kind ist das halt mega gruselig. Und da haben wir danach dann, ich glaube, wir haben auch nur 15 Minuten durchgehalten, haben den Film dann ausgemacht und dann haben wir Blocksberg geguckt, um wieder ein bisschen klarzukommen. Aber Säurefassmörder, weil der die in so einem Säurefass umbringt, oder wie macht er das?
Ja, also der hat so einen ausgebauten Keller, und in dem haltet er die Frauen zuerst gefangen, und dann muss er die Leichen ja natürlich irgendwie verschwinden lassen. Und dann hat er so Fässer, wo er die Frauen in Säure einigt. Zuerst zerstückelt er sie in einer Badewanne und dann legt sie in Säure ein. Und oh mein Gott, also wenn ihr jetzt dann sowas gar nicht schauen könnt, dann tut es mir leid, dass ich es euch jetzt erzählt habe.
Aber dann ist es jetzt auch zu spät. Ja. Ja, krass. Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an diese Serie, die hattest du, glaube ich, auch geguckt auf Netflix, dieses Blablabla-Dama, dieser Typ.
Na, das habe ich nicht geschaut tatsächlich. Ich habe You geschaut, aber das war auch so spannend.
Oh ja, das war auch gruselig. Oh. Ja, aber lauter Geschichten. Also wenn ihr da einen aufregenden Abend haben möchtet, dann habt ihr hier mit Ellens Tipp die perfekte Grundlage dafür.
Ja.
Sehr schön.
Und du?
Ja, ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, was ich euch als Heldin-Favorite der Woche präsentieren möchte. Und dann dachte ich mir, ja, so ein kleiner Hack wäre ja vielleicht ein Schminkutensil oder ja, Make-up, denn ja, ich bin ja blond und habe dementsprechend auch helle Wimpern und ich denke mal, jeder kennt den Struggle. Also ich würde ja alles dafür geben, brünette und brünette Wimpern zu haben, denn dann braucht man nicht immer Mascara, aber ich finde, für mich ist Mascara einfach nicht mehr wegzudenken. Und ja, ich habe jahrelang die gleiche Mascara benutzt, weil ich da eigentlich immer so Never Change a Winning Team mäßig unterwegs bin. Aber dann habe ich vor, oh, wann war das, vor einem Jahr oder so, habe ich meine Mascara tatsächlich gewechselt, denn da hat irgendwie auf TikTok so eine Mascara viral gegangen und ich dachte mir, oh nee, ja, wer weiß, ob die wirklich gut ist, und habe mich dann durchgerungen und sie doch gekauft. Und sie hat tatsächlich gehalten, was versprochen wurde. Und jetzt will ich euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Das ist tatsächlich eine, ja, mittelteure Mascara von DM, von Maybelline, Maybelline New York, die Sky High Sils, keine Ahnung, warum steht das, Sils Sensational und ganz wichtig, Waterproof Mascara. Also das ist so eine rosafarbene Packung, die Sky High Mascara halt in Waterproof, also wasserfest. Und die ist einfach wirklich mega. Also die macht so schnell, so lange Wimpern. Man braucht überhaupt gar nicht so wirklich viel auftragen. Und schon sieht man da echt einen krassen Effekt. Und ich bin ja der absolute Fan von wasserfester Mascara, weil ja die einfach ewig hält. Und ich habe mich auch mit nicht wasserfester Mascara ausgetestet. Und ja, die halten manchmal auch okay und man kriegt sie auch leichter ab. Aber für so einen langen Flug, finde ich, ist wasserfeste Mascara einfach super. Gerade wenn man ja schlafen geht, im Crewrest, und dann ja werde ich wach und muss mich da eigentlich nie nachtuschen und es sieht immer noch genauso super aus und hält den ganzen Flug über. Und deswegen kann ich euch die Mascara nur sehr empfehlen. Ich benutze sie jetzt auch schon seit knapp einem Jahr und ich glaube, die kostet irgendwie so 11 Euro oder so. Und ja, ich finde die wirklich super und möchte sie nicht mehr missen. Ja.
Also wenn ihr das nächste Mal dann im Crewrest aufwacht und ihr euch denkt, oh mein Gott, was tue ich mir da an, und ein Tränchen verdrückt dabei, ja, dann bleibt dieses Make-up.
Oder wenn euch ein Passagier zum Heulen bringt. Nein, Spaß. Nein, das passiert ja Gott sei Dank nicht, aber ja, sollten da Freudentränen vielleicht auch fließen, weil es wieder so schön war, dann seid ihr mit der Mascara auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Davor habe ich immer diese gelbe Colossal wasserfest gehabt, die ist auch super, aber ja, diese Sky High hier ist auf jeden Fall nochmal besser, finde ich. Obwohl ich mich erst an dieses Bürstchen gewöhnen musste, weil die hat nämlich so ein Plastikbürstchen und die Colossal, die hat ja quasi, also das ist wahrscheinlich auch Plastik, aber mehr so diese ursprüngliche Form von dem Bürstchen, und diese Sky High Mascara hat halt ja diese Plastiknoppen irgendwie dran. Mhm. Aber die funktioniert auch sehr gut. Also ja,
cool.
Bin sehr zufrieden.
Meine Mascara ist auch bald aufgebraucht, dann schau mir die auf jeden Fall mal an.
Ja doch, also wirklich, finde ich ganz toll. Also so zwei, drei zweimal auftragen oder dreimal.
Mhm. Schichten.
Ja, und ich habe wirklich nicht die längsten Wimpern. Ich bin da wirklich sehr auf Mascara angewiesen und die ist echt super.
Sehr gut.
Ja.
Ganz genau. Und damit haben wir jetzt alle Fragen beantwortet.
Und ich kriege meine Spaghetti Bolognese.
Also ich glaube, wir beenden die Folge jetzt ganz schnell.
Nein, ach, dafür habe ich doch Zeit. Es war sehr schön und wir hoffen, wir haben jetzt alle eure Fragen beantwortet. Also es werden bestimmt auch noch welche aufkommen und die werden wir auch gerne in einem Part 3 beantworten. Schreibt ja. Sie uns sehr gerne. Genau, bis dahin, always happy landings.
Und bis bald. Tschüssi.
Ciao.
Wir befinden uns nun im Landeanflug und hoffen, dass euch die Folge mit uns gefallen hat. Ihr findet unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts und Deezer. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schaut doch mal auf unserem Instagram-Profil @heldinneninstrumpfhosen vorbei. Wie immer könnt ihr uns gerne eure Themenwünsche per E-Mail oder lieber noch auf Instagram schicken. Bis dahin und always happy landings! Eure Heldinnen in Strumpfhosen!